Ja, wir haben jetzt so viel über Kunst gehört in diesem Raum und Roman Rochade hat auch im Zentrum Hohe Kunst, das Bild von Jan Vermeer, die Malkunst. Und die Geschichte, einerseits geht es um die Restaurierung, die ganz original nachgeforscht ist, die ich nachgeforscht habe, aber auch natürlich eine fiktive Geschichte. Die Geschichte ist so, dass es gibt einen Restaurator, der Hubert heißt, dessen Großvater war ein berühmter nationalsozialistisch orientierter Leiter der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums. Mit dem wird dieser Restaurator leider immer, was ihn nicht freut, verglichen namentlich. Und diese Malkunst, es ist eine wahre Geschichte, dass die eigentlich nicht verborgt werden darf, aber in meinem fiktiven Roman wurde sie verborgt, noch zu einer Vermeer-Ausstellung in Holland, also Niederlande. Und dort ist sie einem Attentat zum Opfer gefallen. Das ist die Vorgeschichte, weil ich ließ erst ab dem dritten Kapitel. Also sie ist einem Attentat zum Opfer gefallen, sie kommt nach Wien zurück und dieser Restaurator muss jetzt beginnen, diese ganzen Verletzungen zu analysieren und beginnen, das Bild zu restaurieren. Zur gleichen Zeit gibt es eine Regierung, die einen Sparkurs einerseits auferlegt, das war schon vor vielen Jahren vorausgesehen von mir, allerdings eine eher rechte Regierung, zum Glück ist die nicht zustande gekommen jetzt, und die will unbedingt, dass Geld eingespart wird, dass effektiv gearbeitet wird, und hier sind wir schon mal ein Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, nämlich über die Zeit. Und in beiden Romanen, die ich vorlese, hat die Zeit ist ein wichtiger Faktor, und hier ist es, das werden wir dann sehen im Text, dass die Regierung und die neue Direktion beziehungsweise ein Direktionsassistent und Unternehmensberater unbedingt eine schnellere Restaurierung haben wollen. So, ich beginne jetzt schon, wo die Malkunst schon im Kunsthistorischen Museum in der Werkstatt gelandet ist und der Restaurator und sein Assistent Hubert beginnen zu sichten. Heute Spuren sichern. Hubert sieht mich ernst an. Wartet er, bis ich das Startzeichen gebe? Ich nicke. Er zieht das Tuch vom Stereomikroskop. Es bleibt an einer Kante hängen. Er reißt daran. Vorsicht, rufe ich. Mit seinen schlanken Fingern hebt er den Stoffschutz vorsichtig vom Gehäuse, legt ihn fein zusammengefaltet auf dem Schreibtisch ab. Jetzt stehe ich vor dir und überlege, was du schon alles erlebt hast. Du und dein Schöpfer, der als Sohn eines Gastwirts Leinwände und Holztafeln bemalte, von dem man nur in seinem Umkreis wusste und der erst 200 Jahre später wieder auferstand. Ich schrecke hoch. Magister Stöckel steht hinter mir. Wie wär's mit Anklopfen, frage ich den Unternehmensberater. Verzeihen Sie, Herr Professor, ich will nur schauen, ob für Sie alles in Ordnung ist. In Ordnung noch nicht, das sehen Sie doch, sage ich und beobachte, wie er auf sein Tablet starrt. Und lassen Sie den Professor weg, das mag ich nicht. Ja, wie Sie möchten, Herr Magister. Er hackt auf seinem Minicomputer herum. Und was jetzt, frage ich ihn. Ich bemerke meinen Grant. Ohne aufzublicken, antwortet er, wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie mich gerne anrufen oder sich sogar persönlich bei mir melden. Melden, ich werde noch erboster, wie früher, wenn ich mich beim Schuldirektor melden musste, weil ich den Mathematiklehrer als Wildschwein gezeichnet hatte oder den Lateinprofessor mit seinem Gesicht als Glas Rotwein. Melden. Magister Stöckel hat die Tür hinter sich geschlossen. Ich sehe durch die seitlichen Fenster, wie er vor den Tischlern sein Tablet zückt und herumtippt. Wird er uns 9 Monate zum Restaurieren gestatten? Fragt mein Assistent Hubert. Das wird er müssen, sage ich und lache. Oder wird er weniger verlangen? Na, verlangen ja, aber entscheiden? Nein, da habe ich noch etwas mitzureden. Und unsere Direktorin. Hubert rollt die Staffelei zur 3D-Untersuchung, zieht weiße Handschuhe aus Baumwolle über und bittet mich um Hilfe. Meine Hände schlüpfen in ebensolche, die ich zuvor aus meiner Aktentasche hervorgeholt habe. Wir greifen zum Zierrahmen, heben die Malkunst an und halten 400 Millionen Euro in den Händen. Ich verstehe Hitler, sage ich. Hubert starrt mich an. Ja, schauen Sie nicht so, das war sein Lieblingsbild. Ja, eines von mehreren, sagt er, aber eines seiner begehrtesten. Ja, sagt Hubert, er hatte ziemlichen Appetit. Wir stellen das Bild verkehrt auf die Staffelei. Er hat sie selbst gekauft, wo immer er das Geld her hatte, sage ich. Ja, um 1,6 Millionen Reichsmark. Wir kontrollieren den Spannrahmen. Hier sehen Sie den Stempel des Führermuseums. Wahnsinn, sagt Hubert, der Stempel mit dem Hakenkreuz, sollen wir den auch retuschieren? Nein, nur konservieren. Aber sehen Sie den Braunschleier, sage ich und muss an meinen Großvater denken. Zu seiner Zeit ging ein anderer brauner Schleier über die Malkunst hinweg. Zum Glück nur für kurze Zeit im Verhältnis zu ihrem langen Leben. Wir müssen das Bild als Ganzes reinigen, sage ich und richte meinen Hocker in die Position, die ich später benötigen werde. Hubert schaltet das Mikroskop aus. Um 4 Uhr schließe ich ab. Heute Abend werde ich zu Hause bleiben und malen. Ich male groß und abstrakt. Wie Jan Vermeer lebte er heute.
Hatte die Freude und das Vergnügen, die Bücher vom Reinhard zu lesen und man macht sich dann natürlich seine philosophischen Gedanken dazu und so wie wir hier in diesem kurzen Musikstück gehört haben, dass es langsamer war, dass es schneller geworden ist, dass es schnell sein muss, dass es fertig werden muss und dass es zum Schluss dann doch bedächtig ausklingt, stellt sich die Frage der Zeit und ich glaube, die Zeit ist in diesen Büchern vom Reinhard ein ganz wichtiges und ich möchte philosophisch uns ein bisschen daran erinnern, wie man denn Zeit auffassen kann und wie es uns damit geht. Und ich beginne jetzt mit der ersten Form von Zeit, die uns ja so bekannt ist, die fixierte, die statische Zeit. Wo kommt sie her? Wer hat als erster versucht, sie zu definieren? Aristoteles. Ich zitiere aus dem 4. Buch der Physik. Denn eben das ist die Zeit, die Messzahl von Bewegung hinsichtlich des Davor und des Danach. Zeit ist eine Art Zahl, versucht er das fassbar zu machen. Und kurz darauf schreibt er, wenn es einerseits Zeit nicht gäbe, gäbe es auch das Jetzt nicht. Sie bestehen zusammen. Das Fortbewegte und die Ortsbewegung, so auch die Zählung des Fortbewegten und die Ortsbewegung. Diese Zählung stellt ja nichts anderes dar als die Zeit. Also bei Aristoteles ist Zeit Bewegung im Raum. Und so lernen wir das von klein auf. Ob es jetzt in der Antike die Sanduhr oder die Wasseruhr war, ob es die analoge Uhr ist, die die Kinder heute gar nicht mehr lesen können, oder ob es die digitale oder die Atomuhr ist, immer hat es was mit Bewegung zu tun. Und das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat Aristoteles versucht so zu fassen. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht und die Gegenwart ist das Nichts dazwischen. Auch Augustinus hat man gefragt, ob er weiß, was Zeit ist. Er hat gesagt, ja, ich weiß, was Zeit ist. Er hat gesagt, na, dann erklär es mir. Er hat gesagt, das kann ich nicht. Uns allen ist diese Zeitvorstellung, die mit Uhren verbunden ist, die mit Terminen verbunden ist, so wie das auch im Buch ist. Es muss schneller sein. Der Kanzler will, dass es fertig ist in 3 Monaten, damit er den chinesischen Präsidenten beeindrucken kann. Und auf der anderen Seite haben wir den Hauptdarsteller, den Protagonisten, der genau weiß, das geht sich nicht aus. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Roman. Und so viel mal zur ersten Form der Zeit. Was gibt es denn da noch?
Den Arm auf die Schreibtischplatte gestützt, sitze ich etwas entfernt von der Malkunst und doch nahe genug, um die Reinigung beobachten zu können. Hubert nimmt 10 Packungen Wattestäbchen aus dem Schrank, jene, die ich immer zum Ausputzen der Ohren verwende. Ich weiß, das sollte ich nicht. Er reißt eine Packung auf, holt ein Stäbchen heraus, taucht es in das Lösungsmittel und tupft den braunen Schleier weg. Kreisen, sage ich, zügig, nicht tupfen, wie ängstliche Restauratoren das machen. Hubert wischt in kleinen Kreisen. Hier muss die Signatur sein. Ja, versteckt am unteren Rand der Landkarte, sage ich, und deute mit dem Zeigefinger in Richtung Clio. Ich weiß doch hinter der Schulter des Mädchens, man hat sie erst voriges Jahrhundert entdeckt. Haben Sie meine Arbeit überhaupt gelesen, sage ich? Natürlich. Ja, aber dann wissen Sie sicher noch, von wem die Grafen das Bild hatten. 1804 von Van Swieten in Wien ersteigert, vom Arzt der Kaiserin. Nein, von dessen Sohn, einem Freimaurer und Förderer von Mozart. Ich nicke und denke, Hubert erinnert sich. Toll, ich könnte ihm erzählen, dass ich mir Namen und Zahlen immer schlechter merke. Deshalb lese ich sie bei meinen Vorlesungen immer aus dem Manuskript ab. Ja, ja, die waren doch alle Freimaurer damals, sage ich. Hubert wirft die Gummihandschuhe in den Abfalleimer und verschwindet. Ich nehme mein Mobiltelefon zur Hand, keine Nachricht. Wo werde ich zu Mittag essen? Im Haus oder beim Chinesen? Hubert kommt zurück. Herr Stöckel hat mich vorhin am Buffet abgefangen und mir geraten, Sie zum schnelleren Reparieren des Gemäldes. Ja, er hat reparieren gesagt, zu motivieren, sagt er und wartet. Beinahe gleichzeitig brechen wir ein Lachen aus, ein lautes, offenes, vom Husten begleitetes Lachen, das nur langsam ausläuft. Reparieren! Ich wische mir die Tränen aus den Augen. Hubert hat sich beruhigt und zieht einen frischen Plastikhandschuh über, nimmt neue Stäbchen und wischt wieder kreisförmig. Ich würde einen Film drehen, sagt er. Worüber? Über die Auktion. Na, machen Sie weiter, sonst kommen wir in Verzug und ich muss mir das von Magister Stöckel vorwerfen lassen, sage ich, noch immer hustend. Die Kutsche des Grafen drängt sich vorbei an Equipagen, Fußgängern, zwischen Leiterwagen und Fiakern zum Versteigerungsort. Was reden Sie da, frage ich. Na, so könnte ein Film beginnen. Strömender Regen, Schnitt. Der Kutscher lenkt die Pferde, der Lakai steht hinten am Wagen, Schnitt. Oder Sonnenschein, nein, Regen, das macht die Aktion dramatischer. Drinnen sitzt der alte Graf, Musik, Heidenquartett. Die Kutsche biegt von der Wallnerstraße in den Kohlmarkt ein, im Trab weiter in Richtung Kärntnerstraße, Schnitt Wiehern. Nicht Wiehern, Hubert, das ist kitschig. Gut, kein Wiehern. Die Wiener Gesellschaft sitzt im Saal, der Verstorbene war prominent, Schnitt, Gemurmel. Dem Grafen wird ein Schild mit der Nummer 3 gereicht, eine 3 in Großaufnahme, Schnitt. Er kennt sich aus, er weiß, welches der Bilder er ersteigern will, Schnitt. Der Auktionator ruft, ein Empir, Sekretär zum Ersten, Schnitt. Hören Sie doch auf mit dem ständigen Schnitt, sage ich, ich bekomme noch Kopfweh. Eine josephinische Kommode, ein Poli, ein Trink, eine Trinkszene, das Gemälde wird gezeigt. Dem Grafen juckt die Hand, Großaufnahme, für ihn ist es das Zeichen für ein gutes Geschäft. Zoom, 5 Gulden, der Graf hebt sein Schild, 5 Gulden zum Ersten, noch immer 5 Gulden. Crash, Zoom, was ist das? Na, schneller Zoom, das bringt Action und Dramatik. Jetzt übernehme ich einmal, sage ich, und beginne kreisförmig zu wischen. Hubert sitzt und fantasiert weiter. Zum Ersten, Zoom, zum Zweiten, wir sind bei 5 Gulden für dieses außergewöhnliche Werk. Action, zum Dritten, Peng, der Holzhammer in Großaufnahme. Die Schilderkunst von Peter de Hoch geht an Graf Czernin von Chudenitz. Unglaublich, diese Malweise, sagt der Graf. Es wird das Juwel in meiner Sammlung sein. Der Diener spannt den Schirm auf, das Bild wird in den Wagen gehoben, Schwenk, der Graf klopft mit dem Stock auf seine Schuhe, der Diener befreit sie vom Schmutz, Schwenk auf die Straße, Gemisch aus Wasser, Pferdemist, Urin, Schlamm, Schwenk, der Graf hält sich mit Eau de Cologne getränktes Tuch vor die Nase, der Kutscher schlägt mit der Peitsche auf die Pferde ein, die Hufe versuchen das Pflaster zu greifen, unsterblich wird es werden in meiner Galerie, sagt der Graf, Ende. So könnte doch der Film gewesen sein. Woher haben Sie nur diese Fantasie, frage ich. Ja, ich wollte an der Filmakademie in Berlin studieren, bevor ich aufs Restaurieren gekommen bin. Aber Sie haben mich nicht genommen. Das tut mir aber leid, sage ich. Ich könnte ihm sagen, dass es mir in Wirklichkeit gar nicht leid tut. Ich bin froh, dass er bei mir ist. Aber hätte der Graf die Nummer 3 nicht gehoben, wäre die Malkunst nicht bei uns gelandet. Und wenn die Bergarbeiter den Ausseher Stollen nicht beschützt hätten, ebenso nicht.
Im Gegensatz zu dieser statischen Zeit, weil sie sich einfach in Zeitpunkten als Bewegungsmodell bewegt, gibt es, der Phänomenologe Husserl hat es genannt, die dynamische Zeit. Das heißt, für ihn ist das, was wir wahrnehmen, so wie ihr hier sitzt, ist das menschliche Bewusstsein immer auf eine bestimmte Intentionalität ausgerichtet. Also für euch, ihr habt den Fokus jetzt, ihr schaut zu mir. Und es geht darum, einen Eindruck zu erwirken, einen Fokus herzustellen. Und dieser Fokus beruht wiederum auf Erfahrungen. Warum seid ihr heute da? Ihr habt gewisse Erfahrungen vielleicht mit Reinhard oder mit mir oder mit diesem wunderschönen Ort, an dem ihr heute diesen Abend verbringen wollt, verbracht. Und zugrunde der Erfahrung liegt für Husserl das sogenannte Zeitbewusstsein. Sinneseindrücke, so wie ihr sie jetzt gerade habt oder ich in diesem Scheinwerferlicht, sind unmittelbar. Die Gegenwart hat als Moment eine Vergangenheit und eine frische Vergangenheit und eine unmittelbare Zukunft. So versucht er diese Gegenwart, die bei Aristoteles ein Nichts oder ein Punkt ist, stärker zu fassen. Und die Länge von dieser gerade vergangenen Gegenwart, dieser frischen Vergangenheit und dieser unmittelbaren Zukunft, was wir uns vorstellen, was als nächstes kommen wird, welchen Satz ich als nächstes Satz sagen werde, das variiert in der Länge. Ja. Das heißt, wir haben sowas wie eine primäre Erinnerung an das, was gerade passiert ist, eine gewisse Zurückbehaltung des Geschehens. Und auf der anderen Seite haben wir eine voraussichtliche Erwartung von dem, was als nächstes passiert. Zum Beispiel, dass der Franz jetzt zur Tür hingeht, wie ich es von mir aus hier sehe. Und diese primäre Erinnerung wird bestätigt durch sinnliche Erfahrung. Zum Beispiel das letzte Glas, das ihr getrunken habt, wo ihr den Geschmack noch im Mund habt. Auch das ist etwas, das die Vergegenwärtigung verstärkt. Und diese frische Vergangenheit und diese unmittelbare Zukunft, was als nächstes kommt, die reichen fast bis an das Gegenwärtige heran. Ja? Und die subjektive Empfindung dazu kann sehr unterschiedlich sein. Also das frisch Vergangene und das unmittelbar Kommende, Verbindung mit dem Sinneseindruck, das nennt Husserl Zeitbewusstsein, in dem leben wir. Das ist das Primäre. Das Sekundäre ist das fantastische Bewusstsein, das heißt das, was sein kann, ohne dass es dazu eine Präsenz gibt, eine Einbildung, eine Fantasie, ein Gedanke, der uns durch den Kopf geht, dem keine Realität zugesprochen werden kann. Eine Fantasie, eine Projektion. Die können aber auch ins Gestern oder ins Morgen reichen, diese Fantasien und diese Projektionen. Das primäre Feld ist sehr stark bedingt durch unsere Gewohnheiten. Das ist weitgehend ein passiver Prozess. Solange wir nicht philosophisch drauf schauen, so wie jetzt gerade. Das Sekundäre ist aber eine Aktivität, die wir selbst initiieren und steuern können. Und das ist wichtig. Daraus können sich korrekte und inkorrekte Interpretationen des Geschehens ergeben. All das ist bei Husserl bezogen auf ein Kontinuum, den Zeitstrom. Also, die subjektive Erfahrung der Zeit, so wie wir sie hier haben und wie die unterschiedlichen Vorstellungen in dem Roman auch aufeinandertreffen, ist ein Zeitstrom, der der Differenzierung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugrunde liegt. Dieser Zeitstrom ist selbst nicht veränderbar und unlöslich. Aber je tiefer man hineingeht und versucht, diesen Zeitstrom zu analysieren und fassbar zu machen, desto stärker landet man wieder bei Aristoteles, weil man es einteilt, weil man es versucht zu quantifizieren. Und jeder von uns, der hier sitzt, und jede hat ihren ganz individuellen Zeitstrom. Auf reale Geschehnisse und Zeit kann ich zurückschauen, was wirklich passiert ist für mich. Imaginäre Zeiten können gewesen sein. Oder wir können sie rekonstruierend erschaffen. Dann spricht man von dem, was wir narrative Verzerrung nennen. Weil eine Wiedererinnerung an etwas, das vergangen ist, der Fokus und die Perspektive auf die Wiedererinnerung ist wiederum von der Gegenwart her beeinflusst und von den Bedürfnissen, die wir haben, weil wir uns daran erinnern wollen. Was wirklich sein kann für uns, auch in dem Spannungsfeld, das wir in dieser Geschichte mitbekommen, ist Authentizität, die Intensität des Erlebens und die Zuverlässigkeit des Gedächtnisses, die ja auch in dem Roman eine Rolle spielt. Ist es wirklich passiert? Das Realste ist etwas, das wir gemeinsam erleben. Weil wenn wir gemeinsam zurückschauen, dann können wir uns gemeinsam erinnern. Nach dem Ende von Beziehungen kommt es halt sehr oft vor, dass jeder und jede ihr ganz individuelles Bild mitnimmt davon, wie das war, zur Rechtfertigung der eigenen Position und zur Klärung von Schuld. Trotzdem bleibt die Intersubjektivität, die Bestätigung als objektiver Beweis, und das ist ihm ja auch immer wichtig, indem er auf seinen Assistenten und dann auch im weiteren Familienverband versucht zurückzugreifen, um es fassbar zu machen, ganz, ganz zentral. Beim Zeitstrom fällt uns natürlich sofort Heraklit ein, der gesagt hat, wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu. Und Wasser oder diese Flussmetapher ist für Husserl auch der Ungrund des Seins, so nennt er es. Wir leben jetzt, die Gegenwart findet fluide statt, wie ein Schiff, das auf dem Fluss der Ereignisse schwimmt. Und alles ist abhängig von dieser bewussten Wahrnehmung in der Gegenwart. Die Zukunft ist genauso nicht existent wie die Vergangenheit. Und doch sehen wir die Vergangenheit vor uns, weil wir sie erlebt haben, als erlebtes Geschehen. Und gehen von dort rückwärts in eine unbekannte Zukunft, die wir uns auszumalen trachten.
Ich muss die Arbeit von gestern kontrollieren und rechtzeitig genügend Material bestellen. Bis zu 100 Euro sind mir gestattet. Noch, auch das werden Sie abstellen. Beim letzten Mal wurde zu spät geliefert, die Firma war in Schwierigkeiten und wir hatten zu wenig gelagert. Seither horte ich Schachteln voll Pinsel, Ölfarben und Stäbchen. Ich hämmere die Bestellung in den Computer. Ocker, braun, gelb, schwarz, etwas bleiweiß, wie in so ein Newton, Aceton. Bis meine Wünsche intern bewilligt sein werden, dauert es noch ewig. Der Herr Bundeskanzler kommt, ruft die sonst nie laute Erika, die Direktorin, durch die geöffnete Tür. Sie rennt zurück in den Gang. Ich drehe mich um und sehe drei Männer und eine Frau. Alle in Schwarz mit Stöpseln in den Ohren und Mikrofon im Gesicht. Die Männer in engen Anzügen mit Krawatte, die Frau im Kostüm. Ich springe auf und stelle mich vor die Malkunst. Sie drängen in die Werkstatt, stehen herum, sehen auf Decke, Boden, in Ecken, hinter die Staffelei, unter den Schreibtisch. Ich schaue auf ihre Schuhe. An den Schuhen erkennt man die Menschen. Die Schuhe überraschen mich, alle dasselbe Modell. Ich mache Hubert darauf aufmerksam, der sich neben mich gestellt hat. Er schmunzelt und flüstert, Modell Bodyguard. Sie rufen frei, gemeinsam und gleichzeitig, wie der Chor einer griechischen Tragödie. Die Frau steht im Türstock, sie ist die Chorführerin, dreht ihren Kopf zu mir. Alle sehen mich an. Sind Sie bereit, sagt sie, und wartet auf meine Reaktion, die nicht kommt, denn ich frage mich, wozu ich bereit sein soll. Für wen? Für den Bundeskanzlerüberfall? Niemand fragt, ob der Bundeskanzler bereit ist, ein derart großartiges Bild zu sehen. Die Frau winkt dem im Gang wartenden Kanzler zu. Der Eintritt ist sicher. Er betritt gemeinsam mit Erika meine Werkstatt. Kann nicht sagen, dass ich ihn unsympathisch finde. Nein, das ist fatal, Clemens. Der Wolf hat Kreide gefressen, seinen gewählten Worten und seinem jugendlich harmlos adretten Auftreten könnte man vertrauen. Er spricht wie ein Pfarrer. Na, oder ein Ministrant. Er ist kleiner als vermutet, schlank in einem eng anliegenden Anzug, jung, die Haare an den Schädel geklebt, gebräunt, war er auf Urlaub. Passabler Schwiegersohn, denke ich, aber nicht für meine Tochter. Er fixiert die Malkunst lange, als ob er die Vielschichtigkeit des Bildes erkennen könnte. Großartig, sagt er, und dann, grüß Gott, Herr Professor. Er wurde vorbereitet. Ist er doch in der Lage, die Qualität zu erkennen? Konnte das auch Hitler oder nur mein Großvater als sein Berater? Der Kanzler schiebt mir seine Hand entgegen. Ich zögere, reiche ihm schließlich meine. Ich bin wohlerzogen wie er. Eine wunderbare Restauration, die Sie hier durchführen, sagt er. Ich korrigiere auf Restaurierung und ernte einen strengen Blick der Chorführerin. In der Restauration ist das ein Gulasch, denke ich, halte mich aber zurück. Sie arbeiten allein, fragt er. Was soll diese Frage? Hat man ihn doch nicht vorbereitet? Ich habe einen Assistenten, sage ich, und zeige auf Hubert, der in der Ecke dem Schauspiel zusieht und dem Kanzler zunickt. Aber die wichtigen Retuschen macht Herr Hartmann, sagt er. Gratuliere, sagt der Kanzler. Wozu jetzt, dass ich das meiste alleine retuschiere? Wie lange benötigen Sie noch für die Restaurierung, fragt er. Ah, Restaurierung, gut, lernfähig ist er. Aber wie lange ich benötige? Noch mindestens ein halbes Jahr, sage ich, oder länger. Viel zu lang, sagt er. Arbeiten Sie zu mehr, zu dritt, lassen Sie Ihren Assistenten ran. Sein Sekretär notiert. Herr Professor Hartmann ist unser bester Restaurator, sagt Erika, international anerkannt. Er lehrt an der Kunstuniversität. Nur er ist imstande, die notwendige Qualität zu gewährleisten. Danke, Erika, aber auf Ihre Bemerkung reagiert der Kanzler nicht. Ich wünsche mir, dass die Malkunst in 3 Monaten beim Besuch des chinesischen Staatspräsidenten in meinem Büro hängt, an prominenter Stelle, hinter mir, meinem Schreibtisch. Sein Sekretär tippt in sein Tablet. Er wünscht sich was? Auch Hitler wünschte, das Bild im Führermuseum hängen zu sehen. In 3 Monaten, sage ich. Sie werden es schaffen, sagt er. Er fühlt sich sicher. Ich balle meine Hände zu Fäusten und sage, unmöglich. Der Kanzler schaut in die Runde und lächelt. Ich glaube an Sie. Baff, sein guter Ton lügt. Ich bekomme kaum Luft. Wanke, sehe verschwommen wie durch ein Milchglas, die weißen Zähne des Kanzlers leuchten durch meinen Nebel. Das teuerste Bild, sagt er, das wir besitzen, wird unsere ausländischen Staatsgäste beeindrucken. Anschließend schweigt er und spielt nur vor, zuzuhören. Die unruhigen Augen verraten sein Ausweichen. Gut trainiert, denke ich, aber mich kannst du nicht täuschen. Aber, Herr Steiner, sage ich, einen Titel kann ich nicht nennen, er hat sein Studium abgebrochen. Und Herr Bundeskanzler will ich auch nicht immer sagen. Ich fange mich und sage, Herr, wir haben eine Reisesperre, das Bild darf nicht befördert werden, es hat Schreckliches durchgemacht, es ist nicht transportfähig. Während ich ihm weiter zu erklären versuche, warum das von unserer Seite unmöglich sein wird, beginne ich mich wieder sicherer zu fühlen. Diesen Argumenten wird er sicher nichts entgegensetzen können. Ich bitte Sie, nicht transportfähig, sagt er und blickt wieder in die Runde. Auch seine Entourage hebt die Mundwinkel. Mein Büro ist gewissermaßen auf der anderen Straßenseite. Seine Meinung ist immer eindeutig. Leicht, wenn man nur eine hat. Herr Bundeskanzler, unsere Aufgabe ist es, dieses wertvollste Kunstwerk Österreichs zu schützen, sie öffentlich zugänglich zu halten und sie den Menschen zu zeigen. Ich blicke zu Erika. Erika, hilf mir wieder. Sie hilft nicht und schweigt. Ja, genau das wollen wir doch auch, sagt er. Dieses wunderbare Gemälde der Welt zeigen, über Fotos und Fernsehen, bei Interviews, Sitzungen, Besuchen, regelmäßig präsentieren. Und übrigens, im Bundeskanzleramt ist es sicherer als hier. Das Wichtigste bei einer Lüge ist, an ihre Wahrheit zu glauben, und er glaubt daran. Der Kanzler nickt, um sich selbst zu bestätigen. Dann sagt er, es wird nicht zu ihrem Nachteil sein. Hartnäckig sein kann ich auch. Ich halte Huberts Aufbäumen noch rechtzeitig zurück, richte mich auf, atme durch und sage mit fester Stimme: Es tut mir leid, aber das geht nicht, unmöglich. Gerne lade ich die Damen und Herren der internationalen Politik zu mir in die Werkstatt ein, oder wir hängen das Bild unfertig restauriert in das Museum und restaurieren es live. Aber schneller restaurieren, das wäre der Tod der Malkunst. Erika sieht mich mit aufgerissenen Augen an, schüttelt den Kopf. Hubert setzt an, mir beizupflichten, er wird von der Chorführerin zurückgehalten. Der junge Kanzler schweigt, seine Augen sind unruhig, er lächelt. Dann sagt er, ich danke Ihnen, grüßt Erika mit der Andeutung eines Handkusses, wendet sich zu mir und reicht mir die Hand. Ich zähle auf Sie, sagt er. Darauf weiß ich nichts mehr zu sagen. Die Chorführerin tritt vor die Tür. Flankiert von seinen Bewachern verlässt der Kanzler die Werkstatt. Erika läuft trippelnd neben ihm her und scheint auf ihn einzureden. Ich schließe die Tür, wir bleiben zurück.
Der Augenblick. Uns allen ist der Begriff des Kairos bekannt. In Platons Parmenides, einem seiner schwierigsten Dialoge, ist eine Zeit wirklich, nämlich der Augenblick. Er nennt es ex aiphnes, der gegenwärtig immer schon vergangen ist, eine Unendlichkeit oder Endlosigkeit als Ewigkeit im Jetzt, so ungefähr drückt er das aus. Und dieser Augenblick ist der Schlüssel zum Setzen und Durchsetzen von Veränderungen, auch innerhalb des scheinbar deterministischen aristotelischen Systems. Und wir alle kennen aus der Geschichte, Kairos besiegt Kronos. Die Statue des Kairos ist ein junger Mann mit geflügelten Schuhen. Er hat eine Stirntolle, die man fassen muss, und hinten eine Glatze. Das heißt, wenn man zu spät kommt, ist es vorbei. Und vor sich trägt er eine Waage, wo er mit einer Hand sozusagen nach unten drückt. Und das bedeutet nichts anderes als entscheide. Der Augenblick selbst aber ist etwas Unverhofftes, etwas Numinoses. Es ist ein Zeitpunkt, der eigentlich keine zeitliche Qualität hat. Adorno versucht es in der Musik zu fassen. Was ist der Augenblick in der Musik? Er sagt, es sind manchmal Übergänge, es sind Zwischenstufen, Verzögerungen. Er bringt es auf den Punkt, es ist eine zum Punkt verkürzte musikalische Zeit. Der Augenblick ist ein Zeitpunkt, er ist nicht geschichtlich, sondern er hat den Zeitwert in unserem Inneren, weil wir ja für uns diesen Augenblick als Wesentlichen bestimmen. Und er ist unwiederholbar. Heute leben wir in einer Zeit, wo wir den Augenblick vor uns haben, so wie da drüben an diesem Bild von der Susanne Wiedel. Die Fotografie ist die Kunst des Augenblicks, im Fachjargon Connotations, das heißt diesen einen Moment fassbar zu machen. Noch ein paar Beispiele. Im Urfaust sagt der Mephistopheles, doch wer den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann. Und im eigentlichen Faust haben wir dann eine sehr starke Kehrtwendung, weil dort sagt der Faust selber, werde ich zum Augenblick sagen, verweile doch und so weiter und so fort. Das heißt, er entzieht sich der äußeren Bestimmung dessen in dem Werk von Episode zu Episode. Ist das nicht auch ein Bild von uns modernen Menschen, die wir versuchen, den Augenblick nützlich zu machen, von uns aus zu bestimmen, was er jetzt zu sein hat? Woran erkennen wir den glücklichen Kairos? Er fügt für uns im Augenblick ganz Konträres zusammen. Aber er geht mit einer Frucht schwanger, von der wir nicht wissen, was daraus entsteht, weil wir nicht sagen können, was aus dem Augenblick werden wird. Was qualifiziert ein Segment unserer Wahrnehmung dafür, der Blitz eines Augenblicks zu sein? Er bleibt koinzidell. Es ist Verschiedenartiges, das momentan zusammentreffen kann, und auch eine Frage der Perspektive.